Die Darmflüsterer, der Podcast rund um die Darmgesundheit.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge der Darmflüsterer. Es ist mir eine große Freude, heute im dritten Teil unseres Gesprächs mit Herrn Dr. Franz Milz, einem Experten auf dem Felde nicht nur der modernen Meyer-Medizin, sondern der physikalischen und Rehabilitationsmedizin, europäisch dekoriert auf der einen Seite, auf der anderen Seite in der Praxis aufgesucht von Menschen, die schon einen langen Weg hinter sich gehabt haben oder auf sich nehmen mussten, um wieder in ihre Kraft, um wieder gesund zu werden. Dr. Milz hat ansprechende und interessante Bücher geschrieben, die seine Erfahrungen und seine Betrachtungen enthalten. Und ich darf Sie da einladen, sich nicht nur auf seiner Homepage oder da einfach einmal schlau zu machen, was es Schönes und Wunderbares vielleicht auch für Sie zu finden gibt. Als Meyer-Arzt ist es mir eine Freude, dass du heute, lieber Franz, noch einmal so zusammenfasst bzw. exemplarisch ein paar der Problemfelder ansprichst, in denen die moderne Meyer-Medizin bzw. die Meyer-Kur dann unter Umständen auch enorme Qualitäten zu bieten hat für den Patienten, für den Betroffenen. Herzlich willkommen, lieber Franz. Und ich glaube, wir knüpfen da gleich an und stürzen uns hinein in das Thema Darmgesundheit. Wenn es mal zwickt im Bauch, ist einen Meyer-Experte, eine Meyer-Expertin unbedingt aufzusuchen. Aber manchmal ist es nicht nur der Bauch, der zwickt, sondern dann auch das Herz, das Sorgen macht oder der Blutdruck verrückt spielt.
Danke, lieber Sepp, für die erneute Einladung. Es macht mir richtig Freude, weil ich habe in meiner Ausbildung, in meinem ja jetzt über fast 50 Jahre beruflichen Leben unglaublich viel gesehen. Und ich muss immer wieder sagen, ich kenne keine Gesundheitsmaßnahme, kein Setting, was effektiver, vielseitiger, natürlicher, ursachenbezogener ist wie die Meyer-Kur. Vor allem, wenn man sie immer wieder weiterentwickelt, wie jetzt die moderne Meyer-Kur oder ich nenne dann auch die ganzheitlich orientierte, wo psychologische Sachen dazukommen, weil wir tatsächlich, da trifft fast das Wort zu, 7 auf 1 Streich, also verschiedenste Bereiche auf einmal, also Problembereiche, Bedürfnisse, aber auch der Patienten angehen können, und zwar ursächlich ohne Chemie und nur mit unserer Erfahrung. Das macht eben so Spaß als Meyer-Arzt, wenn man eine solche breite Palette an Möglichkeiten hat, dem Patienten zu helfen.
Franz, oft ist es so, dass ein Patient die Ordination betritt und mit einem deutlich wahrnehmbaren Symptom, nehmen wir zum Beispiel Tachykardien, also besonders schnellen Herzschlag, Angstgefühl dann gleichzeitig, vielleicht auch das Gefühl einer Leistungseinschränkung, Unwohlsein, ja, wirklich in der Not zu sein. Und gleichzeitig kommt dieser Patient mit einer langen Liste an kardiologischen Abklärungen, die einwandfrei bezeugt. Das Herz ist in Ordnung, die Durchblutung stimmt, der Blutdruck ist nicht verrückt, nur das Herz schlagt manchmal schnell. Woran denkst denn du dabei?
Also, lieber Sepp, du hast mir schon eine Steilvorlage gegeben und da kommt das Wort, das Häufige ist eben häufig. Und wenn ich die Befunde durchgeschaut habe, und es geht meistens sehr schnell und merke, da ist nichts wirklich Bedrohliches und Gefährliches dahinter, dann gehe ich einfach von meiner Erfahrung, vom gesunden Menschenverstand aus und untersuche zunächst einmal den Patienten insgesamt nach Meyer. Ich untersuche aber auch internistisch und orthopädisch und so weiter. Und einer der häufigen Dinge, die wirklich fast jeder zweite, dritte Patient mehr oder weniger hat, ist das sogenannte Röhmheld-Syndrom. Das ist ein Begriff, den lernt man schon als Medizinstudent, aber kein Schulmediziner kann damit therapeutisch was anfangen. Das heißt nämlich, diese von dir vorher genannten Beschwerden sind Ausdruck einer Druckbelastung, einer Zwerchfellhochstellung durch ein geblähtes, überfülltes Abdomen durch einen Bauch. Und da sind wir mitten in dem Geschehen auch ursächlich, was Meyer eben gesagt hat, dass die Ursache, das Zentrum der Gesundheit im Bauch liegt. Nämlich, also die übliche Art, sich zu ernähren, führt zu einer Fülle im Darm, des Dünndarms, aber auch Magen, und das drückt dann Das Zwerchfell, unseren Atemmuskel nach oben, führt zu einer Verlagerung des Herzens, einer Querlage mehr und damit einhergehend zu bestimmten Druckgefühlen, zu Atemnot, zu einem beschleunigten Herzschlag. Was machen wir als Meierärzte? Ganz einfach, wir schauen, dass dieser Druck, der von unten her, ich sage dem Patienten immer, wie ein Zeltdach ist das Zwerchfell, dass der weniger wird, dass das Zwerchfell wieder nach unten gehen kann, dass das Herz und die Lunge entlastet werden und es geht sehr schnell. Und die meisten Patienten sind da total happy, wenn sie merken, Mensch, mit so einfachen Methoden habe ich meine Probleme in den Griff bekommen. Das ist fast schon was Mechanisches eigentlich, was wir machen, aber in Wirklichkeit geht es ans Eingemachte, nämlich dass wir den Darm verkleinern, abschwellen, gesunden lassen. Und dann sind die Herz- und die vegetativen Probleme weniger. Das ist einer der schönen Dinge, wo man sich schon darauf freuen kann als Meierarzt, weil man da kann man helfen, da kann man konkret helfen.
Weil du gerade erwähnt hast, wenn dieser Bauch so nach Raum greift oder auch entzündlich verändert ist und der Körper das spürt und versucht da auszuweichen oder entsprechend zu reagieren, entweder mit Erhöhung der Herzfrequenz oder aber auch mit einer Schutzhaltung, die halt dann auch immer dazu führt, dass ich funktionell auf einmal eingeschränkt bin. Habe ich einen Zwerchfellhochstand, macht auf einmal das Tennisspielen nicht mehr so viel Spaß, weil ich dann ja mitunter einen Tennisellbogen entwickle. Oder auch ein Golferhandgelenk. Wie sind da deine Erfahrungen mit diesen scheins orthopädischen Patienten?
Ich muss dazu Folgendes sagen. Ich habe ein sehr verrücktes Hobby. Ich spiele immer noch Eishockey und meistens sind die Jahrzehnte jünger meine Mitspieler. Und da gibt es viele, die einen sogenannten Tennisellbogen haben. Hat nichts mit Tennis zu tun, sondern das ist ein Druckschmerz am also das heißt Epicondylitis humeroradialis auf Lateinisch. Das ist nichts anderes als das, was man halt Druck am Ellbogen nennt. Das ist wiederum der Dickdarmmeridian von der Körperakupunktur her. Jetzt halte ich es für wunderbar, was die chinesische Medizin an Diagnostik da bietet, aber Therapeutisch sind wir als Meierärzte einfach schneller und besser, nämlich indem wir den Tennisellbogen über den Dickdarm, über den Darm bessern. Und das habe ich so oft selbst bei meinen Mitspielern erlebt, wenn die da Probleme hatten damit. Es ist unglaublich, wie einfach es manchmal geht.
An was würdest du da denken oder was hast du da empfohlen zum Beispiel?
Ja, also so jüngeren Leuten kann man dann meistens nicht sagen, mach eine Meierkur, aber da machen wir dann eine Softkur sozusagen. Die bekommen dann schon Bittersalz, also salinische Abführmittel, ein bisschen was zum Entsäuern, sollen ein bisschen kauen, aber die brauchen nicht eine eigene Meierkur, weil wenn Leute sehr vital sind, dann reicht es oft schon, den Darm etwas zu entlasten, entschlacken, entgiften, abführen, entsäuern und dann ist es von allein wieder besser. Faszinierend.
Was ist da in deiner Erfahrung die Hauptfunktion des dicken Darms? Warum ist denn der so oft beleidigt? Was glaubst denn du?
Ja, er ist praktisch die Endstrecke sozusagen und er ist des ganzen Verdauungssystems. Zweitens, es ist auch die hydrostatische Last sozusagen. Ja? Es staut sich dort ja alles. So kann ich es mir erklären. Es ist sozusagen dicht vom Anus und ich denke, wenn man das Ende des Darms entlastet, dann kann das andere, die restlichen übrigen, die übergeordneten, die höheren Darmabschnitte können einfach leichter wieder nachschieben sozusagen.
Da spielt sich ja auch dann das Trinkverhalten eine gewisse Rolle, weil ja der dicke Darm, der hydriert uns, ja, ist dafür verantwortlich, dass wir ausreichend mit Wasser versorgt sind. Wird es von außen nicht gut angeboten, dann reduziert er die Transitgeschwindigkeit, die Transportgeschwindigkeit und das, was mich dann länger nicht verlässt, ist halt dann der alte Stuhl, das sind die Fermentations- und Fäulnisresiduen und Reste und die machen halt nicht glücklich. Schlagen sie ja auch immer wieder dann auch auf den Rücken. Ist dir das auch schon aufgefallen?
Ja. Also ich arbeite auch mit den Reflexzonen der europäischen Naturheilkunde, die Aschnerzonen. am Rücken. Und da gibt es zum Beispiel die Leberzone, die neben dem rechten Schulterblatt ist, also zwischen Wirbelsäule und Schulterblatt, die sehr häufig schmerzhaft ist, wenn die Leber belastet ist. Und dann meint der Patient, er hat einen orthopädisch verursachten Schmerz. Und in Wirklichkeit ist es nur ein, man sagt, referred pain, ein Reflexschmerz. Und der geht oft weg, oder auch der Galle. Reflexpunkt, der am Ansatz des Levator Scapulae ist, also an der Schulterblattheber. Und das müsste man fast mit einem kleinen, mit einer kleinen Abbildung den Zuhörern zeigen. Und auch das ist oft nach der Meyer-Kur wie weggewischt. Das heißt, diese Rückenschmerzen, weil diese Nervenverbindung zwischen Leber, Galle und auch an allen anderen Organen und der Verbindung zur Wirbelsäule genau an dieser Stelle wie zu einer super Reflexzone führen. Und nicht die ist am Schmerz schuld, sondern die Ursache liegt im Organ. Und Leber, Galle sind ja solche Zentralorgane, die wir bei der Meyer-Kur ja wunderbar entlasten. Also jede Leberbehandlung, ich sage mal, es gibt keine bessere Leber-Galle-Kur wie die Meyer-Kur, weil wir einfach damit die Ursachen meistens behandeln. Und dann ist der Rückenschmerz auch weg, der vor allem dann oft auch so in die Schulter ausstrahlt, in den Arm sogar. Man nennt es dann pseudoradikulär. Und viele dieser funktionellen orthopädischen Beschwerden, fast 80-90% dessen, was Patienten in der orthopädischen Praxis haben, sind funktionelle Beschwerden, sind nicht primär, also strukturell. Natürlich gibt es ja immer Strukturdefekte. Und die können wir so schön durch diese Entsäuerung, das kommt nämlich dazu bei der Meyer-Kur, dass wir das Bindegewebe entsäuern, aber auch durch die ursächliche Organentlastung wunderbar lindern.
Durch diese Verbesserung auch der Durchblutung und der Oxygenierung und des Transports, das, was ja auch spannend ist und woran wir oft nicht denken, die Ursache, wenn sie denn im Darm liegt, führt zu einer Veränderung der Funktion an so vielen anderen Stellen, die dann, wenn diese Funktion laufend und über lange Zeit nicht mehr ausreichend und physiologisch natürlich und zufriedenstellend hergestellt ist, nicht nur zu einer Fehlfunktion, sondern zu einer Degeneration und dann auch Störung führen können, die sehr, sehr weit führen kann. Wenn es darum geht, ist ja, weil du gerade die Leber gesagt hast, der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit. Ja, wir erleben und erleben viele Patienten, die ausgeprägt müde sind, die eingeschränkt sind in ihrer Leistungsfähigkeit, die chronisch verdickten Patienten oder auch die Patienten, die nicht mehr klar denken können, nicht mehr dem Leben und der Arbeit folgen können, geschweige denn einem Gespräch in der Familie. Kennst du die aus der Praxis? Wie sind da deine Erfahrungen?
Ja, das ist heute ein immer größer werdendes Problem bei ganz vielen Patienten, weil die Leber drückt sich durch Müdigkeit aus und durch Übelkeit oft. Und das sind so zwei Symptome. Und, das kommt noch dazu, diesen Hirnnebel. Also, dass Menschen nicht mehr klar denken können, weil die Giftstoffe, die Gärungs- und Fäulnisstoffe nicht mehr ausreichend entgiftet werden und dann sozusagen in den Kreislauf gehen und das Gehirn benebeln, vernebeln. Und auch das ist wiederum etwas, was jeden zweiten Patienten, so wie ich das sehe, aber sind immer mehr belastet. Und das ist ja etwas, wo man nicht so gern drüber redet als Patient. Ich kann immer klar denken, das ist mit viel Peinlichkeit und Scham behaftet. Ich bin müde, das sagt man leichter. Aber das hängt, wie du sagst, tatsächlich sehr eng zusammen. Und es ist einfach ein wunderschönes Erlebnis jedes Mal, wenn man merkt, man kann durch so eine ursächliche Behandlung, indem man die Vernebelungsstoffe, die Müdigkeitsstoffe einfach reduzieren bei der Meyer-Kur, wenn man da helfen kann.
Ich erinnere da ganz gern den Patienten daran, auch an zum Beispiel die Situation mit dem Reizdarm. Der Reizdarm ist eine Ausschlussdiagnostik. Das heißt, wenn du sonst keinen anderen Grund dafür hast, dass du dich fühlst und dass der Darm tut, so wie er tut, dann ist es ein Reizdarm, wenn du nicht zufrieden bist mit seiner Leistung. Genauso gibt es ja auch da quasi dann das Reizhirn, diesen Brain Fog, diese Chronic Fatigue, die zwar biochemisch Sinn machen, aber die, wo oft die Schulmedizin keine adäquaten Therapiemöglichkeiten anbietet und es da einfach schön ist, in diesem Setting der Schonung, der Säuberung, der Schulung, unter Umständen dann auch der Substitution, wieder jemanden beim Blühen zuschauen zu dürfen.
Ja, das ist eine wunderbare Indikation für die Meierkur. Und bei der Substitution kann man natürlich dann zusätzlich und auch nach der Kur sehr wirksame Mittel noch dazugeben. Zum Beispiel für die Leber die Mariendistel, die Artischocke, für das Gehirn Ginkgo und Ginseng, aber auch das, was man neuerdings weiß, das Lithium. Ich erinnere an den Privatdozenten Dr. Michael Nehls, der darüber viel geforscht hat, der Molekulargenetiker und Arzt ist. Dann gibt es auch einzelne Möglichkeiten, zum Beispiel durch Vitalstoffzufuhr, durch bestimmte Aminosäuren, diesen Nebel ein bisschen abzubauen. Aber das sind alles ergänzende Maßnahmen, die man langfristig den Patienten dann geben kann. Ich habe noch was Wichtiges dazu zu ergänzen. Ich arbeite ja gern mit den europäischen Naturverfahren, zum Beispiel mit der Fußreflexzonentherapie. Ich liebe diese Methode und ich arbeite immer mit Therapeuten zusammen, die es machen. Ich bin übrigens der Erste in Deutschland gewesen, der es als Arzt gelernt hat bei der Frau Marquardt. Das ist ja die Begründerin. Und ich halte es für ganz wichtig, dass man auch diese Techniken dazu macht. Weil letztlich ist es auch Energiezufuhr, Substitution, gleichzeitig Entgiftung, gleichzeitig Revitalisierung. Und es passt sehr, sehr schön zur Meierkur dazu. Und dann natürlich ist bei Brain Fog und auch bei Müdigkeit wichtig, dass wir Sauerstofftraining machen, dass wir die Patienten wieder in die Bewegung bringen. Jetzt, wenn jemand sehr müde ist, fällt ihm das natürlich schwer. Aber auch da gibt es einfache Mittel, wie wir die psychologische Komponente dazu holen, dass wir sagen, Lieblingsmusik auflegen und sich zunächst einmal so ein bisschen tanzend bewegen. Und vielleicht auch dann so langsam ins Joggen oder ins Fahrradfahren gehen. Also einfach Spaß an der Bewegung haben.
Dass man nicht den Berg sieht, den es zu bewältigen gilt, sondern einfach einmal sich eingroovt und sagt, auf gut Deutsch oder auf Österreichisch würde man sagen, schauen wir mal, wo es uns hinführt. Okay, das ist fein. Wenn es um den Weg geht, ist ja gerade das Abnehmen für manche unserer Patienten, auch das Zunehmen, aber vor allem ist es das Abnehmen dann oft sehr oft ein Projekt, das viel Angst auch verinnerlicht, viel Respekt, manches schon an Frustration birgt. Jetzt kann man sagen, natürlich in der Fasterei gehe ich davon aus, dass jemand Gewicht verliert, aber wie geht es dann weiter? Endet es dann nicht immer automatisch im Jojo? Was ist da deine Erfahrung?
Also das ist auch eine extrem wichtige Frage, denn Tatsache ist ja, dass Patienten explizite Wünsche haben, lieber Doktor, mir tut das weh und das möchte ich nicht, aber viele implizite, über die sie nicht so gern reden. Und eins hat viel mit dem Selbstwert zu tun. Und es ist immer schwer, das jemand anders zu sagen. Ich fühle mich nicht gut mit meiner Figur, auch die Schlanken, die so einen geblähten Bauch haben, muss man dazu sagen, die man heute Tofis nennt. Also äußerlich dünn und innerlich dick. Aber die Patienten sprechen nicht immer gerne drüber, dass sie sich selber einfach so, wie sie sind, nicht mögen. Und da haben wir mit der Meierkur wiederum eine ganz hervorragende Ausgangssituation. Denn aus meiner Sicht muss jede Adipositas, jede Übergewichtsbehandlung zuerst damit beginnen, dass wir den Darm und die inneren Organe entlasten, entstauen, entsäuern. Und gleichzeitig können wir diese Phase zur Schulung nutzen, indem wir den Patienten einfach sagen, was er immer jetzt nachher für eine Methode anwendet, lernt das Kauen und lernt einfach bewusst zu essen. Also das ist die Startphase für jede Übergewichtsbehandlung. Und jetzt kommt noch was Wichtiges dazu. Ich mache das schwerpunktmäßig auch in meiner Praxis und ich habe da einen der wichtigsten Lehrer gehabt, einen Übergewichtsforscher, den Professor Achim Peters. Der hat wohl die weltweit größten Adipositas-Forschungen gemacht und er hat ein Buch geschrieben über das egoistische Gehirn, Spiegelbestseller. Die wichtigsten Sätze in diesem Buch sind, es gibt kein Übergewicht ohne entscheidende seelische Dysbalance, also seelische Belastungsfaktoren. Und da sind wir wieder bei dem Thema, wo wir
dem Patienten einfach helfen, auf seine seelischen inneren Belastungen mal hinzuschauen, weil die letztendlich, und das ist Wissenschaft, mitverantwortlich sind, dass er diese Stressachse aktiviert, damit das Cortisol hochschießt und das Adrenalin und letztlich Übergewicht bekommt. Und das können wir als Meierärzte bereits in dieser ersten Phase des Entschlackens und Entgiftens wunderbar angehen.
Da herausfordernd wird da auch immer wieder für den Therapeuten bzw. für den Meierarzt, die Meierärztin sein, Impulse zu geben für ein adäquates Coping-Verhalten praktisch. Wie kann ich mit dem, was ich wahrnehme, am besten umgehen auf der einen Seite für den Patienten, ohne jetzt gleich wieder in dieselben Muster hineinzufallen, die ich ja bis jetzt in den meisten Fällen frustranerweise oder nur mit sehr frustranen oder eingeschränkten Erfolg gegangen bin. Da ist Fantasie und noch viel mehr Wissen gefragt.
Ja, also letztlich kommst du auf einen ganz wichtigen, entscheidenden Punkt. Wir Menschen haben mehrere Emotionssysteme in uns. Und eins ist das Glücks- und Freudesystem sozusagen. Das heißt, wir sind darauf angelegt, dass wir Freude und Glück empfinden. Weil wir das aber nicht bewusst machen, weil es in unserem Alltag nicht möglich ist, nehmen wir oft den einfachsten Schritt, nämlich das Essen. Das Vielessen, das Hastigessen oder auch das Trinken, den Alkohol trinken. Und deshalb ist es mir so wichtig, die Patienten aufmerksam zu machen und hinzuweisen und zu sensibilisieren, was ihnen alles an kleinen Dingen und auch großen natürlich für Glücks- und Freudemomente machen könnte, unabhängig und außerhalb der Nahrungsaufnahme. Das ist wichtig. Wie können wir Glücksempfindungen haben, ohne zu essen, zu trinken, zu rauchen oder diese destruktiven Sachen eher?
Das ist ja, da finde ich als Arzt, das Leben der größte Lehrmeister, weil man wird immer wieder, oder ich werde immer ganz demütig, wenn ich mit Schicksalen konfrontiert sind, die mir beim Zuhören das Herz brechen. Ich mehr wieder zurückgeworfen bin auf meine beschränkten Möglichkeiten auf der einen Seite und dich dann staunen darf, wie viel Glück das Gegenüber, dieser Mensch, der Gebeutelte, diese Kreatur, erleben kann, empfinden kann, wie positiv das Leben ausgerichtet sein kann.
Jetzt kommst du auf einen wahnsinnig wichtigen Punkt und das ist eigentlich ein spiritueller Ansatz. Wie dankbar kann ich sein mit meinem Leben? Und auch das ist etwas, was wir im Rahmen der Psychohygiene den Patienten immer wieder vermitteln und sagen, was ist gut an ihrem Leben? Wofür können Sie dankbar sein? Was freut Sie? Gehen Sie in das bitte immer wieder hinein und fühlen Sie es. Denken Sie es nicht nur. Denken ist nur der erste Schritt. Fühlen Sie, wie dankbar Sie sein können, in einem warmen Zimmer zu sitzen, genug zu essen zu haben, einen netten Doktor zu haben und so weiter. Diese Art der Dankbarkeit, die ist elementar wichtig, weil auch das wieder auf der neurobiologischen Ebene produziert es einfach einen Strom an Glücks- und Wohlfühlhormonen, aber in Wirklichkeit bringt es uns auch an diesem inneren ständigen Unzufriedensein raus und macht uns, wie du sagst, einfach dann auch ein bisschen bescheidener und demütiger, weil wir merken, wie viel Leid auch andere Menschen oft tragen müssen und wie gut es uns eigentlich selber immer wieder geht. Und dieser Gedanke, dieser Dankbarkeit für alles und jedes überhaupt leben zu dürfen, das ist was ganz Grandioses. Und das ist eigentlich eine Riesenchance als für uns in der Meierkur, weil wir in dieser engen Interaktion mit den Patienten, die wir ja praktisch jeden Tag haben, in diesem auch Körperkontakt, was wir haben, da können wir das einfach wunderschön vermitteln. Da können wir tatsächlich, ohne jetzt lehrmeisterlich zu wirken, eine ganz neue Lebenseinstellung, ein neues Mindset sozusagen vermitteln und üben, praktisch üben. Wie fühle ich Dankbarkeit? Wie fühle ich auch Zufriedenheit und Gegenwärtigkeit? Und ich glaube, das spielt eine ganz große Rolle in der heutigen Zeit, weil es gibt nichts Wichtigeres als in diesen sehr, sehr bewegten Zeiten weltweit, selbst stabil zu sein, zentriert zu sein, bei sich zu sein, in der inneren Ruhe zu sein. Es gibt nichts Wichtigeres, weil wir haben es ja die letzten Jahre gemerkt, wie viele Menschen von dieser Angstpandemie weggeschwemmt wurden, weggeschwemmt buchstäblich, die gar nicht mehr bei sich waren und gar nicht mehr ruhig reagiert haben. Und das ist etwas, was wir bei der Meierkur perfekt, ich sage jetzt mal, trainieren können. Und wir werden als Meierärzte immer selber mit auch davon profitieren, weil wir merken, wie elementar diese innere Ruhe ist.
Mhm. Aus dieser Effizienz kann dann wieder Kraft geschöpft werden. Es bleibt einfach Energie über. Hast du vielleicht noch einen Tipp für jemanden, der gerade, wenn es um die Dankbarkeit geht, vielleicht keinen würdigen Adressaten findet? Niemanden, mit dem er da in Zwiesprache gehen kann? Oder soll es eben dieser innere Monolog sein? Was würdest du empfehlen?
Ja, das könnte ich schon. Ich habe auch so ein paar Bilder bei mir in der Praxis, wo die so darauf hinweisen. Ich persönlich frage immer, ich erlaube mir das im Laufe der Kur einfach, ob eine gewisse religiöse Bindung oder eine Verbundenheit da ist. Und wenn es nur das Universum ist. Und ich bin mehr denn je davon überzeugt, dass der Mensch, der in heutigen Zeiten gesund stabil sein muss, diese spirituelle Anbindung auf seine Art und Weise braucht. Weil wem gegenüber sind wir dankbar? Natürlich auch uns selbst und den Mitmenschen. Aber noch wichtiger ist es, da die Überzeugung zu entwickeln, dass das Leben gut ist und das Leben für uns sorgt und dass wir eingebettet sind. Und das ist etwas, was ich dem Patienten immer wünsche. Und man spürt dann sehr genau, ob da eine Offenheit da ist. Und es ist heute mehr denn je Offenheit da. Ich würde mal sagen, 8 und 9 von 10 Patienten hören da sehr genau hin. Und es geht nicht um eine bestimmte religiöse Konfession, sondern es geht darum, diese innere Zwiesprache mit dem, was Sokrates das Göttliche genannt hat in sich, und er hat es ja, das ist ja historisch verbürgt, das in uns wieder zu entwickeln, weil uns das Halt und Stabilität gibt und weil uns das in schwierigen Zeiten Wurzeln gibt und Zuversicht gibt und Zuversicht und Vertrauen und Urvertrauen. Das ist das Wichtigste, was Menschen heute brauchen. Und da können wir als Meierärzte auch durch diese Thematik oder diese Thematisierung einen ganz wertvollen Beitrag leisten. Danke für deine Frage. Das ist mein Anliegen, das nochmal so auf diese Art rauszubringen.
Ja. Lieber Franz, vielen Dank für deine schönen und erfahrungs- und erlebensvollen und auch inspirierenden Antworten. Es war mir ein Genuss, mit dir dieses Gespräch zu führen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich auch für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass Sie genauso sich jetzt beschwingt und froh und positiv fühlen, wie es mir gerade geht. Ich hoffe und wünsche, dass Sie in Zukunft für sich die Meier-Medizin entdecken können, diesen schönen, nicht chemischen, sehr weit gefassten, positiven Ansatz mit Leben umzugehen. Bitte nutzen Sie unsere Auftritte in den sozialen Medien, nutzen Sie unsere Homepage, um einen Experten oder eine Expertin für Ihre Anliegen in Ihrer unmittelbaren Nähe zu finden. Wir freuen uns, wenn Sie auch in Bälde wieder einschalten und uns zuhören bei 9 Folgen der Darmflüsterer. Vielen Dank und alles Gute.
Die Darmflüsterer, der Podcast rund um die Darmgesundheit.